den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Vor 2 Tagen haben wir an dieser Stelle von der Ratifizierung des Vertragswerkes von Locarno durch den Deutschen Reichstag berichtet. Heute können wir seine Unterzeichnung in London vermelden. Mit dem feierlichen Prozedere hält sich der Kommentar aus dem Hamburger Anzeiger vom 1. Dezember 1925 indes nicht auf, sondern bekennt sich noch einmal sehr nüchtern und doch mit aller Verve zu den Vertragsinhalten. Der Autor ist sich sicher, eine historische Stunde erlebt zu haben und will die abschließende Beurteilung doch nachfolgenden Historikergenerationen überlassen. Von dem traurigen Ende der Vereinbarungen von Locarno durch das Hitler-Regime, des 1936 einen im Vorjahr abgeschlossenen französisch-sowjetischen Beistandspakt zum Vorwand nahm, den Vertrag zu kündigen und ins entmilitarisierte Rheinland einzumarschieren, konnte er naturgemäß nichts ahnen. Es liest Rosa Loy.
Der Locarno-Vertrag in London unterzeichnet. Ein geschichtlicher Tag. Historische Tage in ihrem unmittelbaren Erlebnis zu würdigen, fällt schwer. Zum richtigen Urteil braucht es Abstand und historische Uninteressiertheit. Beides fehlt uns gegenüber dem Akt, der sich heute in London abspielt, und gegenüber dem Werk, das er viel mehr einleitet als zum Abschluss bringt. Wir sind befangen von Hoffnung und Misstrauen, von der Erinnerung an Enttäuschungen und Lügen und vom Glauben an einen neuen Willen und einen neuen Geist. Wie dieser Zwiespalt sich lösen und wie in dieser Lösung sich einmal das Urteil über Locarno geschichtlich bilden wird, wissen wir heute noch nicht. Wir können heute nur eines uns bewusst sein. Schrankenloser Optimismus und hoffnungsloser Pessimismus sind beide schlechte Berater in der Politik, weil sie beide Stimmungen und Ideologien anstelle klarer Erkenntnis und realpolitischer Überlegungen setzen. Die Frage, ob Locarno wirklich das Werk des Friedens, als dass man es heute und morgen preisen wird, sein wird, erscheint uns daher heute als politische, mehr noch als geschichtsphilosophische Spekulation, deren Erörterung müßig ist. Würdigen können wir es heute nur als politische Realität der Gegenwart, als Symptom der Entwicklung aus der Vergangenheit in die nächste Zukunft. Zunächst das Letztere. Man kann mit souveränem Skeptizismus über Locarno und was drum an Trinksprüchen und freundlichen Reden und auch entgegenkommenden Beschlüssen sich gruppiert lächeln. Eines wird man nicht leugnen können. Der Unterschied zwischen dem Tage, da Clemenceau, die deutschen Vertreter in Versailles, durch seinen letzten Staatssekretär in den Spiegelsaal des Schlosses zur Unterzeichnung des Versailler Friedens rufen ließ und eine johlende und kreischende Menge vor den Fenstern den ganzen Triumph des Hasses mitfeierte, und dem heutigen Tage, da unter Assistenz des englischen Königs der Vertrag von Locarno unterschrieben wird. Das ist nicht bloß ein Unterschied der Form und nicht bloß ein Augenblickswechsel in der Psychose der Völker. Dieser Unterschied ist die Anerkennung der Tatsache, dass Deutschland aus der Enge des willenlosen, jeder Laune ausgelieferten Besiegten hinausgewachsen ist. Wenn der heutige Tag der Unterzeichnung des Locarno-Vertrages nichts anderes ist, dann ist er jedenfalls ein Symptom dafür, dass der Weg von Versailles nicht nur falsch war, sondern als falsch auch von anderen erkannt wird. Man sieht ja den Versailler Vertrag vollkommen unrichtig, wenn man seine Wesenheit in seinen territorialen Bestimmungen sucht. Die Route ganz woanders, in den Grundsätzen, die nicht die äußere Form von Paragraphen gefunden hatten. Sie beruhte erstens einmal darauf, dass Deutschland in der Vertragsausführung und darüber hinaus in seinem ganzen Verhältnis zu seinem früheren Feinden vollkommen Objekt und nie Subjekt war. Das harte Gesetz zwischen Sieger und Besiegten sollte durch den Versailler Vertrag für immer statuiert werden. Sie beruhte zweitens in der Aufrechterhaltung und Erneuerung der Entente als geschlossene Phalanx gegenüber Deutschland. Sie beruhte drittens in der Ummauerung Deutschlands durch ein lückenloses System von politischen und militärischen Bindungen, wie es im Völkerbund und in der Bündnispolitik Frankreichs gesucht und gefunden wurde. Das war der besondere große Zweck und die besondere Bedeutung des Versailler Vertrages. Dass wir darüber hinaus zahlen und Elsaß-Lothringen herausgeben mussten, war nur die allgemeine Folge, die jeder Besiegte dem Sieger gegenüber zu tragen hat. Diese Idee des Versailler Vertrages ist in Locarno, und zwar mit Locarno zum ersten Male, sichtbar und deutlich zerbrochen. Es gibt heute keine Entente mehr, die ein einheitliches Interesse und eine einheitliche Bündnispolitik gegen Deutschland vereint. Abgesehen von dem praktischen Wert, die Tatsache allein, dass England formal und vertragsmäßig vor den Augen der ganzen Welt und in Verantwortung vor der Geschichte heute als gleichverpflichteter Vertragspartner gegenüber Deutschland und Frankreich erscheint, bedeutet einen politisch-moralischen Fortschritt gegenüber Versailles, der ein ganzes Schock von Bedenken und Zweifeln aufwiegt. Auch die Methode des Diktats auf der einen und des bedingungslosen Gehorchens auf der anderen Seite ist vorbei. Das bedeutet mehr als das bloße Aufhören gehässiger Schikanen und sinnloser Sanktionspolitik. Wenn heute Deutschland aufgrund von Locarno schiedsgerichtliche Entscheidungen über die Ausführung des Versailler Vertrages beantragen kann, wenn es anerkannt werden muss, so bedeutet das den Zusammenbruch der Grundsätze, auf denen ein Clemenceau und Foch seinerzeit das Verhältnis Frankreichs zu Deutschland für immer neu regeln wollten. Und wenn man heute Deutschland geradezu bittet, in den Völkerbund einzutreten, wenn im polnischen Sejm die gehässigsten Reden gegen Briand gehalten werden, weil er Polen verraten habe, wenn Beneš vor dem tschechischen Parlament betont, dass die Tschechoslowakei ihre Beziehungen zu Deutschland neu ordnen müsse, was liegt darin anderes als das Eingeständnis, dass der Ring gesprengt ist, der so lange Deutschland die Luft zum Atmen und die Freiheit zum Handeln nahm? Sollen wir alles das geringschätzen, weil es sich nicht gleich ummünzen lässt in die klingende Münze blendender äußerer Erfolge? Sollen wir das alles mit einer Handbewegung ablehnen, weil es uns erst Voraussetzung und Anfang und noch nicht Erfüllung und Ende bringt? Sollen wir so naiv oder so feig sein, zu glauben, dass ein Schritt genügt, Deutschland aus der Niederung zum letzten Gipfel der Höhe zu führen? Und sind denn die tatsächlichen Augenblicksgewinne wirklich so gering? Ist es denn wirklich so bedeutungslos, wenn vom Rheinland fünfjähriger Druck genommen wird, wenn deutsches Recht wieder eingesetzt, die fremde Besatzung vermindert, die Lasten unvergleichlich gemildert werden? Ist es so bedeutungslos, wenn Köln wieder frei wird? Und was es gewiss schon längst hätte sein sollen, was es aber ohne Locarno doch noch nicht geworden wäre? Man verwechsle doch nicht berechtigten politischen Pessimismus mit vollkommenem Nihilismus des Denkens und Glaubens. Der Letztere ist so unfruchtbar und so selbstzerstörend, wie der Letztere notwendig und gut ist. Nicht darin, dass wir in erbarmungsloser und kurzsichtiger Kritik alles hinwegdiskutieren, was Locarno als Symptom bedeutet und was es uns als Realitäten bringt, offenbart sich die Klugheit des Patrioten, sondern dass er es kühl und ohne Überschätzung als das nimmt, was es ist. Ohne Überschätzung allerdings vor allem in einem Punkte, in seiner ideellen Tragweite. Dazu ist der Deutsche am leichtesten geneigt. Hinter jeder politischen Aktion, aus Zwangsläufigkeiten und Notwendigkeiten geboren, sucht und findet er eine große weltbewegende und weltbestimmende Idee. Locarno hat aber nichts zu tun mit der Idee des ewigen Friedens, der Weltverbrüderung oder auch nur der allgemeinen Abrüstung. Es wurzelt in seinen Gründen und in seinem Entstehen durchaus in dem politischen Denken, das die Nationen seit Jahrhunderten geleitet hat. Die Absage an eine einseitige Machtpolitik bedeutet nicht eine Auflösung des Machtprinzips an sich, und seine Zertrümmerung einseitiger Koalitionen ist, wenn es viel ist, dann nicht mehr als nur ein Schritt auf dem Wege zu dem Ideal, in dem Recht und Sitte als Alleinherrscher zwischen gleichberechtigten Nationen walten. Hier heißt es, den Boden nicht unter den Füßen verlieren und nicht glauben, es gehörte nur noch pazifistische Deklamation dazu, um den ewigen Weltfrieden auch schon zu bringen. Wenn irgendwo, dann ist Locarno hier erst ein Anfang. Ein Anfang, der uns nicht von der Pflicht entbindet, die Augen offen zu halten, die Hände zu rühren und in allem die Interessen des eigenen Volkes als das höchste Ziel nationaler Politik zu bedenken.
Der Vertrag ist paraffiert. Leider nicht mit der Langzeitwirkung, die die Autoren sich damals erhofften. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.